Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für diese Predigt ist die Jahreslosung aus Markus 9. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in der vorletzten Woche gab es bei Aldi Sportsachen zu kaufen. Und nicht nur so Sportsachen, auch richtige Sportgeräte. Zum Beispiel so ein schickes Rudergerät, wo man so ein bisschen zu Hause trainieren kann für 229 Euro. Für den, das zu teuer war, gab es dann etwas preiswerter, so ein Standfahrrad für zu Hause. Und außerdem dann noch ganz viele andere Sachen, Hanteln, Fitnessbänder und natürlich jede Menge Sportkleidung, damit man dann beim Schwitzen auch gut aussieht. Um jetzt nicht einseitig für Aldi Werbung zu machen, möchte ich auch kurz noch erwähnen, was Lidl in der vorletzten Woche im Programm hatte. Denn Überraschung, Lidl hat auch Sportsachen verkauft. Fitnessmatten, Fitnesstrampolin, ein vierteiliges Fitnessbänder-Set und natürlich noch jede Menge mehr Sportkleidung. Ich habe mich erst gewundert und habe gedacht, Mensch, das ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Wieso bieten denn Aldi und Lidl in der gleichen Woche so ein ähnliches Angebot an? Da nehmen die sich doch die Kunden weg. Aber dann fiel mir ein, natürlich die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Ganz viele Menschen haben sich jetzt vorgenommen, Mensch, dieses Jahr mache ich mal wirklich richtig Sport und werde fit. Und das sind so viele Menschen, dass sich das für Aldi und Lidl lohnt, beide das gleiche Angebot zu haben. Da ist es dann auch egal, wenn die meisten Sportsachen, die man da kauft, dann gleich in der Ecke landen und über das Jahr so ein bisschen Staub ansetzen. Aldi und Lidl haben zumindest guten Gewinn gemacht. Ich habe den Eindruck, dass es mit dem Glauben manchmal uns ähnlich ergeht wie mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Wir nehmen uns ganz viel vor. Ich würde gerne mehr Ruhe und Zeit für Gott in meinem Alltag haben. Ich würde gerne mehr beten, um mit Gott im Gespräch zu sein. Ich würde gerne Gott mehr vertrauen und mich weniger von den Alltagssorgen stressen lassen. Aber letztlich läuft es dann so ähnlich wie mit den gekauften Sportutensilien von Aldi und Lidl. Die guten Vorsätze sind da, aber mit der praktischen Umsetzung hapert es dann ein bisschen. Darum gefällt mir die Jahreslosung für dieses Jahr ausgesprochen gut. Denn mit einem Satz bringt sie unser Dilemma auf den Punkt. Ich glaube, hilf mein Unglauben. Das klingt im ersten Moment so ein ganz bisschen zwiegespalten. Man möchte fast sagen, was denn jetzt? Glaubst du nun oder glaubst du nicht? Entscheide dich doch mal bitte. Aber ich glaube, gerade das macht diesen Satz so stark. Hier werden die widersprüchlichen Erfahrungen, die wir ja oft mit dem Glauben machen, ganz ernst genommen. Es ist eben nicht so, dass, wenn wir anfangen zu glauben, sich dadurch plötzlich alle Probleme in Luft auflösen. Sondern manchmal sind die Probleme so groß und ernst, dass wir uns überhaupt gar nicht sicher sind, ob unser Glaube das packt. Da lassen sich ganz viele Beispiele finden. Jesus, in meiner Klasse, da lachen welche über mich. Und heute hat sich da noch meine beste Freundin mit hingestellt und mitgelacht. Jesus, die Streitigkeiten und der Unfriede auf der Arbeit, die machen mich ganz krank. Jesus, da stehen wichtige Entscheidungen in meinem Leben an. Und ich weiß nicht, wie es mit mir weitergehen soll. Das macht mir Angst. Jesus, ich bin so krank. Und ich komme damit überhaupt nicht klar. Jesus, das Alter setzt mir zu. Vieles geht nicht mehr wie früher. Und an manchen Tagen frage ich mich, wo da überhaupt noch der Sinn ist. Da hilft es nicht, einfach zu sagen, ja, glaube doch nur und dann wird alles gut. Denn das Problem in einer solchen Situation ist ja gerade, Jesus, ich möchte ja glauben, aber es gibt gleichzeitig so viele Dinge, die mir das so schwer machen. Ich glaube ja schon, aber hilf doch bitte und tu etwas gegen meinen Unglauben. Mit solch widersprüchlichen Gefühlen hat eben auch der Vater des kranken Jungen zu kämpfen, von dem wir eben in der Lesung gehört haben. Sein Sohn leidet unter etwas, das für uns heute wie Epilepsie klingt. Immer wieder passiert das, dass der Junge ganz plötzlich von seinen Füßen gerissen wird und dann auf dem Boden liegt. Und da liegt er dann zitternd und mit Schaum vom Mund, ist gar nicht ansprechbar. Aber nach dem Bibeltext steckt da nicht einfach nur eine Krankheit dahinter, sondern eine böse, widergöttliche Macht, die unser Leben zerstören will. Auf jeden Fall muss das für die Eltern eine unglaubliche Sorge gewesen sein, weil ihr Sohn ja permanent in Lebensgefahr schwebte. Jederzeit konnte das passieren, dass er einen neuen Anfall bekommt und dann auf die offene Feuerstelle im Haus fällt oder draußen in den Fluss. Sie mussten sich immer Sorgen um ihren Sohn machen. Aber irgendwo hat der Vater nun gehört, dass Jesus und seine Jünger da vielleicht helfen können. Und weil Jesus gerade nicht da ist, sondern noch mit den anderen Jüngern auf dem Berg ist, wendet der Vater sich in seiner Not an die anderen Jünger. Und das geht total in die Hose. Die Jünger kriegen einfach überhaupt nichts hin. Ist euch das auch schon mal passiert? Voller Hoffnung und Erwartung kommt ihr in den Gottesdienst. Voller Hoffnung betet ihr für einen lieben Menschen. Und dann passiert nichts. Und ihr denkt, Mensch, dann hätte ich das mit dem Beten und mit dem in den Gottesdienst gehen auch gleich bleiben lassen können. Dem Vater auf jeden Fall geht es so. Und zum Glück taucht dann Jesus auf. Aber auch das ist irgendwie anders, als wir das erwarten würden. Jesus ist erstmal ziemlich genervt und meckert die Jünger an, warum sie so ungläubig sind. Nicht gerade motivierend. Aber dann fragt er immerhin den Vater nach seinem kranken Sohn. Und in diesem Moment gehen dem Vater zwei Gedanken im Kopf hin und her. Die eine Stimme in seinem Kopf sagt, Jesus ist nur ein Mensch wie jeder andere. Du verschwendest hier deine Zeit. Die andere Stimme dagegen sagt, aber was, wenn er doch der Sohn Gottes ist? Was, wenn er wirklich helfen kann? Einerseits möchte der Vater so sehr, dass seinem Sohn geholfen wird, und andererseits hat er doch diese Angst, wieder enttäuscht zu werden, wie bei all den Malen vorher. Und weil er sich nicht so richtig für die eine oder andere Seite entscheiden kann, kommt da am Ende so eine Art Kompromiss bei raus. Jesus, wenn du etwas kannst, dann erbarme dich doch unser und hilf uns. So ein ganz solider Versuch, irgendwie so ein Mittelweg, aber das klappt nicht. Jesus durchschaut das sofort. Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Jesus setzt hier dem Vater die Pistole auf die Brust. Er sagt, keine Wenn und Abers. Wie sieht es mit dir aus? Vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Und mit dieser recht konfrontativen Art lockt Jesus den Vater aus der Reserve. Der Vater merkt, dass er eigentlich nirgendwo anders mehr hin kann, als sich nur noch zu Jesus zu retten. Und so gesteht er seine eigene innere Zerrissenheit ein und bittet Jesus gleichzeitig etwas dagegen zu tun. Ich möchte glauben, dass du meinem Sohn helfen kannst. Doch dafür brauche ich deine Hilfe. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und tatsächlich wird dann das Vertrauen, das der Vater hier zeigt, nicht enttäuscht. Jesus erbarmt sich der Not des Vaters und heilt den Jungen. Liebe Gemeinde, mit dem Glauben ist das schon ein bisschen kompliziert. Wir wollen an Gott glauben, wir möchten ihm gern in allen Lebenslagen vertrauen und doch merken wir immer wieder, dass wir das nicht können. Das liegt daran, dass der Glaube nicht einfach nur das Wissen von Fakten oder die Anerkennung von Wahrheit ist. Beides gehört zum Glauben dazu, mit Sicherheit. Wenn ich nichts über Jesus weiß oder wenn ich die Geschichten über ihn für Lügenmärchen halte, dann wird das natürlich mit dem Glauben schwierig. Aber trotzdem fehlt dann noch etwas Entscheidendes. Gerade Martin Luther und die anderen Reformatoren haben immer betont, dass Glauben vor allem Vertrauen ist. Und das Problem bei Vertrauen ist, das kann man nicht einfach so auf Knopfdruck herstellen. Der Psychologe Niels Bierbauer nennt Vertrauen darum ein riskantes Gefühl. Denn Vertrauen hat ganz viele positive Eigenschaften. Es schafft Verbindungen, es schafft Harmonie und Einigkeit. Aber es kann eigentlich nur in Situationen entstehen, wo noch nicht klar ist, wie sie ausgehen werden. Wer einem anderen Menschen vertraut, gibt damit immer Kontrolle ab und weiß nicht, was als nächstes passieren wird. Vertrauen, das wirkt sich zwar jetzt schon für mich in der Gegenwart aus, aber ich kann erst in der Zukunft wissen, ob mein Vertrauen tatsächlich gerechtfertigt war. Sprachgeschichtlich hat das Wort Vertrauen mit Treusein oder mit Festsein zu tun. Wenn ich jemandem vertraue, setzt es also voraus, dass der oder die treu und zuverlässig bis jetzt war und sich auch in der Zukunft als verlässlich erweisen wird. Und genau darum können wir eben nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Gott glauben. Denn Vertrauen an Gott, Vertrauen auf Gott, das lässt sich nicht einfach so machen. Wir Menschen brauchen es, wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns immer wieder neu zeigt, dass er verlässlich ist, dass er für uns da ist und dass er uns in heiklen Situationen hilft. Aber in so einem Moment, wo wir da drinstecken und uns nicht sicher sind, da können wir nur wie der Vater des kranken Kindes flehen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber, liebe Gemeinde, ganz zum Schluss verrate ich euch jetzt noch ein Geheimnis. Am Ende ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, wie stark unser Glaube ist. Es ist nicht so wie bei den guten Vorsätzen, dass wir fit sein müssen, dass wir perfekt sein müssen und das alles umsetzen. Der amerikanische Pastor und Theologe Tim Keller hat einmal folgenden schönen Satz gesagt: Ein schwacher Glaube an eine starke Sache ist tausendmal besser als ein starker Glaube an eine schwache Sache. Ich sag's nochmal: Ein schwacher Glaube an eine starke Sache ist tausendmal besser als ein starker Glaube an eine schwache Sache. Am Ende kommt es nicht darauf an, wie stark unser Glaube ist, sondern wie verlässlich Jesus ist. Und wenn es jemanden gibt, auf den man sich verlassen kann, dann ist es Jesus. Denn er ist im wahrsten Sinn des Wortes für uns durch die Hölle gegangen. Als ein schwaches Baby kam er in unsere Welt, um uns nahe zu sein. Er hat unsere Krankheit und unsere Schmerzen getragen. Er hat unsere Schuld und Sünde auf sich genommen. Wo wir schwach sind, da ist er stark. Wo wir zweifeln, da glaubt er für uns. Und wo wir mit dem Glauben am Ende sind, da fängt seine Liebe erst an. Wenn du darum heute Morgen das Gefühl hast, dass dein Glaube gar nicht stark genug ist, um die Herausforderungen des kommenden Jahres zu überstehen, dann bist du bei Jesus genau richtig. Wenn sie in deiner Klasse über dich lachen, wenn du Streit mit den Kollegen hast, wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll, wenn du krank bist und dir das zusetzt, wenn du unter den Lasten des Alters leidest, dann bist du genau richtig. Denn auf Jesus ist Verlass. Er hat den Vater des kranken Jungen eben nicht hängen lassen und er wird auch dich nicht im Stich lassen. Und so bekennen wir gemeinsam mit dem Vater des Jungen und den Gläubigen aller Zeiten: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der auch stärker und größer ist als unser Glaube, der manchmal so schwach ist, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.